Quickdraw.
24 Menschen, 24 Geschichten. Eine Podcast-Produktion des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur Quickdraw.
Herzlich willkommen bei unserem Podcast 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladona und ich freue mich, euch in diesen Tag begleiten zu dürfen. Heute sprechen wir über etwas, das in keinem Lebenslauf steht, aber in entscheidenden Momenten wirklich zählt, nämlich präsent zu sein. Wir reden über die Brüche, die Widerstände und die Frage, wie können wir aus diesen lernen und vor allem, wie können wir das alles in unser Leben integrieren. Die meisten von uns suchen ja immer nach dem nächsten Hebel, nach mehr Strategie, mehr Kontrolle, mehr Tempo. Unser heutiger Gast geht einen anderen Weg. Er sagt, Potenzial entsteht, wenn wir Störung entfernen, Angst, Ablenkung, ungelebte Emotionen. Sein Lebensweg führte ihn von Europa nach China, dort in Agenturwelten, in den Motorsport und wieder zurück zu uns. Buchautor übrigens ist er neuerdings auch. Meine Damen und Herren, hier kommt David Hiebaum.
Ja, hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung und ja, freue mich auf das Gespräch.
Gerne, lieber David. David, wir halten es bei uns im Podcast immer so, dass sich die Gäste kurz selbst vorstellen, was sie tun, was sie machen. Sag unseren Hörerinnen und Hörern in wenigen Sätzen, wer du bist.
Also ich bin David. Mein Weg führte mich relativ früh, also nach dem Studium nach China, eher auf abenteuerlichere Weise. Aber es wurde dann beruflich und dann vor allem menschlich wichtig für mich. 17 Jahre sind es geworden in Asien, nicht nur in China, aber auch in Südostasien habe ich dort gelebt. Leitete, wie du schon gesagt hast, eine Marketingagentur und auch einen Verlag in der Automobilindustrie, der mich dann auch dorthin geführt hat, ein Buch zu schreiben über Motorsport, speziell über den Moment, also Focus on Now, wo es darum geht, was sind die Schlüssel zum Erfolg, speziell im Gewinnen, ja, auf dem Podium zu stehen. Und diese Zeit in Asien hat meine Sicht auf Arbeit, Kultur, aber auch innere Haltung stark geprägt. Aber auch vor allem meinen kulinarischen Gaumen geschärft, weil es wunderbares Essen gibt in Asien oder in China speziell.
Ja.
Ja, und aus der Gesamtzeit aus Asien ist ein neues Buch entstanden, das heißt eben auch Moyo, wo es darum geht, präsent zu sein, fremd zu sein, beziehungsweise ja auch frei in dieser Fremdheit, aber vor allem das Wiederfinden der eigenen Mitte.
Sehr spannend und David, da sind wir ja im Grunde genommen schon voll in dem Thema, über das wir heute auch sprechen wollen. Ich habe mir einen Satz herausgesucht von dir, der mich irgendwie fasziniert. Und zwar, du sagst, ich folge meiner Leidenschaft und wenn sie endet, gehe ich weiter. Wie erkennst du aber, dass Leidenschaft eigentlich endet und das nicht nur irgendwie ein Durchhänger vielleicht ist, den wir ja alle einmal haben? Welche Signale sind denn das?
Also für mich grundsätzlich ein Signal ist, wenn der Rahmen mir keine Chance mehr gibt, etwas Neues zu lernen. Ich bin ein sehr neugieriger, hungriger Mensch. Ich brauche immer neuen Input. Aber gleichzeitig ist es auch oft so, dass man eher müde wird, vielleicht schon lebendig ist, aber das Tun braucht vielleicht entweder zu viel Anstrengung, es gibt einen Widerstand, es gibt zu viele Barrieren. Man beginnt vielleicht auch zu zweifeln, aber es gibt so eine unterschwellige, ständige Erschöpfung. Oder grundsätzlich kann man sagen, es ist einfach nicht mehr der innere Drive, den man zu Beginn dieser Arbeit hatte. Bei mir war es dann oft so, also erst die Agentur, dann einfach gemerkt, die Arbeit in der Agentur, die ist immer mühsamer geworden, aber hat sich auch wiederholt. Es hat mir einfach viel Substanz und Energie genommen. Dann hatte ich eine Auszeit und dann was Neues gestartet. Mhm. Und Leidenschaft ist auch etwas, was in diesem ersten Buch vorkommt, und zwar Alan McNish, ein Le Mans-Gewinner, 24-Stunden-Le Mans-Gewinner im Motorsport. Sein Hauptstatement war eben, you have to have passion in allem, was du tust. Und bei ihm war es auch so, seine Karriere hat er dann beendet als Rennfahrer, wie er gemerkt hat, er sitzt im Auto, aber die Leidenschaft ist nicht da. Und wenn die nicht da ist, kann er auch kein Rennen gewinnen. Und dann ist er zurückgeritten und als Teammanager hat er sich wieder neu etabliert.
Was rätst du vielleicht dann auch Menschen, wenn ich jetzt einen Wechsel mache, da verliere ich ja immer etwas. Ja. Sei es der Status, weil jetzt bin ich vielleicht, habe einen guten Job in einem Unternehmen, bin Manager, bin vielleicht sogar CEO, jetzt trete ich da zurück. Ich verliere wahrscheinlich vielleicht, zumindest am Anfang, auch Geld, Status. Wie geht man in so einer Situation um trotzdem zu erkennen, dass es die richtige Entscheidung ist, diesen Schritt zu gehen?
Also ich würde mal sagen, Angst ist kein guter Berater. Der führt meistens in eine falsche Richtung. Ich stelle mir das so vor, man hat ein Gefäß, da sind 1 Liter Wasser drinnen zum Beispiel. Und dieses Gefäß ist immer bei 1 Liter. Wie ich das jetzt befülle, ob ich das jetzt mit 600 Milliliter Angst befülle oder mit 800 Milliliter positivem Aktivismus oder Liebe, gibt es ein unterschiedliches Gesamtbild. Deshalb, wenn die Angst zu sehr im System ist, dann würde ich als erstes einmal sagen, jetzt einmal Stopp. Die Stopp-Taste drücken, ein kleines tägliches Ritual, das ich mache, heißt Stopp. S wie Stopp, T wie Take a Break, ja, mach eine Pause. O wie Observation, also schau mal um dich rundherum, was ist überhaupt, wo spüre ich vielleicht einen kleinen Schmerz im Körper, und P, Proceed. Jetzt können wir wieder weitergehen, weil jetzt habe ich einen kurzen Reset gemacht. In meiner Karriere war das doch öfter der Fall, also auch von der Agentur. Mir hat das keinen Spaß mehr gemacht, es gab viele Widerstände. Natürlich war Angst im Spiel, was macht man, wenn man diese Agentur verliert, man hat sich einen Titel aufgebaut, man ist Managing Director von 30 Leuten in Shanghai. Das ist auch ein guter Status. Bin dann nach Indien gegangen zu einem Schweigeseminar, und bevor ich das Schweigeseminar betreten habe, war ich quasi ein Nobody. Kein Label, keine Etikette, nichts. Das war schon ein schwieriger Prozess, weil man sich plötzlich nicht mehr mit seiner Rolle identifizieren kann. Aber was man dann eben gewinnt, ist, dass man eben nicht diese Rolle ist, sondern diese Rolle nur in einem gewissen Bereich seines Lebens leben kann oder darf. Was ich bin, ist immer da. Ja, die Seele oder der Wert, das Licht, das man im Grunde in sich trägt, und das Talent, das in einem mitgegeben wurde, ist immer da. Nur überlagern wir es oft mit eben Angst, ich sehe das als Störung, oder auch Zweifel, Verlust. Und bei mir war es damals so, bei der Agentur, wie ich da die Agentur verlassen habe, ich war ja Partner, habe ich einiges an Geld verloren, aber jetzt retrospektiv zurückschauend, hat es mir einfach neue Türen eröffnet oder geöffnet. Weil ich eben in der Hinsicht mutig war, neue Dinge zu probieren und nicht zurückzuschrecken und vor allem zu vertrauen. Vertrauen ist ein ganz wichtiges Element, dass etwas Besseres kommt. Und dann bin ich, im Grunde war das dann 1,5 Jahre später, habe ich dann einen Verlag im Automobilbereich geleitet.
Ja. Auch in China noch.
Auch in China, ja. Was ich mir aber vorher nie vorstellen hätte können, weil ich war überhaupt kein Motorsport-Fan. Das heißt, das Leben ist auch meist so, dass es dich dann auch überrascht.
Da kann man schon so sagen, so quasi, wenn irgendwo eine Türe zugeht, wie man bei uns oft so gerne sagt, dann geht irgendwo andere auch wieder eine auf. Man muss nur den Mut haben, mal eine Türe zu schließen, damit man durch andere wieder durchgehen kann.
Meist geht eine bessere auf.
Ja, genau. Aber man hat eigentlich Angst, das, was man kennt, zurückzulassen. Das ist ja eigentlich oft sehr oft so ein bisschen dieses Problem, weil das ist vertraut, das ist bewährt und das andere ist dieses Unbekannte. Und eigentlich, ich kenne es ja auch vom Sport her, wo man dann oft sagt, also du musst aus dieser Komfortzone raus, ja, um besser zu werden. Und ich glaube, das ist halt oft so ein bisschen ein schwieriger Gang, vor allem im Umfeld vom Business, wo ja doch oft sehr viele Sachen auch dranhängen. Da geht es ja oft auch sogar um Verträge und so weiter. Und da muss man schon guten Mut aufhaben. Aber ich finde es immer großartig, wenn das jemand macht. Stichwort China, weil du es ja auch gesagt hast, du warst ja recht lang dort, also 17 Jahre in Asien, ein Großteil davon ja auch in China. Wenn du das jetzt einmal so rückwirkend ein bisschen betrachtest, was sind denn so Lektionen über Menschen, Kultur, über dich selbst, die du dort gelernt hast und die du jetzt quasi auch zurück in der westlichen Kultur anwendest, von denen du profitierst? Von denen vielleicht wir auch profitieren können, wenn wir sie wüssten.
Generell war es natürlich schön, in China anzukommen und man ist niemand. Ja, also man hat noch keinen, man hat okay ein bisschen dieses Ausländer-Label auf der Stirn, aber sonst ist man doch noch nicht quasi deklariert. Man ist komplett wertfrei und ich glaube, das können die Chinesen sehr gut. Mein China ist sehr groß, man kann natürlich ja nicht für alle Chinesen sprechen, aber meine Erlebnisse mit den Menschen, die ich hatte, die waren immer sehr positiver Natur und sehr einladender Natur. Und wenn man jetzt schon mal die Esskultur sieht, wenn man mit jemandem Mittagessen geht oder Abendessen, was ja ein sehr wichtiges Element ist im täglichen Leben, aber auch im Geschäftsleben, das gemeinsame Essen, dann gibt es immer meistens den Chinesen oder der Gastgeber der Stadt, wo man hinkommt, dass dieser bezahlt. Also diese freundliche Einladungsgeste, ohne dass man etwas zurückfordert, das ist etwas sehr Angenehmes. Ja? Mhm. Das erzieht man sich auch an. Und bei uns in Europa ist es eher, okay, jeder zahlt die Hälfte oder ich zahle heute, du zahlst morgen. Aber es ist immer so ein bisschen vielleicht eine kleine Erwartungshaltung dahinter, dass man ungefähr gleich rauskommt. Und in China ist es immer so, okay, ich zahle heute diesen und irgendwann wird mir das Leben wieder was anderes zurückgeben von jemand anderem. Aber das ist nicht so tief imprägniert, dass man das braucht. Ja? Die sind einfach sehr herzliche Menschen, würde ich mal sagen.
Also das wäre durchaus etwas, was wir übernehmen könnten. Weniger strategisch denken, wenn ich mit anderen Leuten arbeite, sondern ich helfe jemandem oder ich gebe etwas, nicht weil ich mir etwas erwarte, dass ich zurückbekomme, sondern weil ich einfach in der Situation bin, es tun zu können. Und auch vor allem, ich glaube, das ist ja ein wesentlicher Punkt, den man oft unterschätzt, weil ich es gerne tue.
Genau, ja.
Und deswegen mache ich es, ja.
Und was Chinesen natürlich auch haben, sie sind sehr motiviert in ihrer Arbeit. Sind natürlich auch eine Improvisierungskultur. Also wenn man Jahre zurückgeht, das Meisterverhältnis, sie haben zu Beginn gelernt, vom Meister zu lernen, also von jemand, der sein Werk beherrscht. Zum Beispiel im Massagebereich, wenn man Massage lernt, dann geht man ein Jahr zu einem Massagemeister und das nächste Jahr zum nächsten Massagemeister und nächstes Jahr zum nächsten. Und dann habe ich ein Repertoire von unterschiedlichen Techniken, von unterschiedlichen Meistern. Und dann baue ich mir meine eigene Massagekunst auf. Also dieses Lernen von jemandem, der es besser kann und dann innovieren oder optimieren, das sind sie schon sehr gut. Ja? Wenn man jetzt sieht, wo man heute in China mit der Autoindustrie ist.
Ja, sollte ich gerade sagen.
Habe auch gerade einen Bericht gesehen von einem Unfall von einem chinesischen Auto, dass die Person ist mit dem Auto in den Zug gefahren und der Person ist nichts passiert. Ja. Das zeigt einfach, dass die Sicherheit der chinesischen Autos mittlerweile auf einem sehr hohen Niveau sind. Ja.
Also die Autoindustrie, glaube ich, ist vor allem also in der E-Mobilität sind sie wirklich jetzt, da haben sie links und rechts überholt, nämlich auch den Klassenprimus Tesla, würde ich sagen, hat man da bereits hinter sich gelassen. Also zeigen ja auch die Verkaufszahlen alleine schon. Ja. Aber auch die Technik, ich glaube, wenn man da vor 15 oder 20 Jahren noch dort war, dann waren das echt noch im Vergleich schlechtere Autos und heute sind sie Minimum auf dem Status quo, den, den jeder europäische Autobauer liefern kann und in vielen Dingen eben sogar innovativer und besser.
Ja, wir hatten gerade das Projekt, Freunde von mir, die sind mit einem chinesischen neuen Fahrzeug, und zwar ist die gesamte Software von, in dem Sinn von Huawei, aber das Auto ist eben von mehreren Autobauern zusammengebaut, ist quasi so ein bisschen die Konkurrenz von Maybach. Die sind von Peking nach Monaco gefahren in 3 Wochen und wieder zurück, jetzt im Winter. Bei den Chinesen ist es halt so, die haben die Idee von dem Projekt und einen Monat später machen sie es. Und sie sind dann quasi im Winter durch Russland gefahren mit diesem Auto. Und alles ist wieder, also überhaupt kein Problem, in China wieder anzukommen.
Das heißt, die sind auch schneller, wenn es darum geht, quasi Nägel mit Köpfen zu machen. Ist da auch der bürokratische Aufwand dann geringer, nehme ich an?
Generell würde ich sagen, dass die Bürokratie ein bisschen vorteilhafter für Unternehmer ist.
Also auch etwas, das sich die Europäer vielleicht durchaus abschauen könnten, um
ist
wieder
sicher vom Vorteil, ja.
Ein bisschen mehr in die Gänge zu kommen, ja. Also es wäre ein eigenes Thema, da könnten wir mal einen eigenen Podcast wahrscheinlich drüber machen. Wir wollen ja heute über ein paar andere Sachen noch reden, David. Ich möchte wieder ein bisschen zurück so in das Kernthema so von heute. Leben zeigt sich, wo Energie fließt, ist auch so ein Zitat, das ich irgendwo gefunden habe von dir. Dieser Flow, woran erkennst du, dass er da ist? Also sei es jetzt körperlich oder mental oder auch im Arbeitsumfeld. Man spricht ja oft von diesem, jetzt bin ich in einem Flow. Wie merke ich, dass es ihn gibt? Und vor allem, wie kann ich mich eigentlich in so einen Flow pushen? Oder wie kann ich mich da rein tricksen vielleicht selber?
Also Flow würde ich generell nennen, wenn man eben wie dieses Glas vorher erwähnt habe, wenn man das relativ voll mit positiver Energie hat. Ich sage, das Potenzial, das man leben kann, ist quasi das, was da ist, sagen wir mal unsere Seele oder unser Talent, minus Störung. Also wenn man die Störung eliminiert, dann lebt man eigentlich am Maximum seines Potenzials. Und dieses Potenzial oder dieses Talent ist immer da. Und im Flow ist man dann recht gut, wenn eben die Störung so klein wie möglich ist. Wie fühlt sich das an? Ich würde mal sagen, körperlich, man fühlt sich generell leichter, man ist glücklicher ohne Grund, also so unconditional happiness.
Schönes Wort oder schöne Phrase.
Der Atem geht relativ leicht und tief durch den Körper, es gibt keine Spannungen. Aber man kann eben, wie vorher schon erwähnt, mit dieser kleinen Methode Stopp auch kurz eben innehalten und sehen, gibt es wo eine Spannung im Körper. Sie macht das manchmal, keine Ahnung, wenn ich koche oder so, und dann sage ich, okay, jetzt fühle ich mal kurz rein und dann komme ich darauf, mein rechter Fuß ist ja komplett angespannt. Das war mir gar nicht bewusst, ja. Und dann atme ich bewusst auch in diese Entspannung rein. Also immer, wenn man irgendwo eine Spannung hat, das kommt vom Yoga, oder von der Atemtechnik generell, atmet man in den Schmerz aus. Also tiefes Ausatmen, dann kann man sich auch weiter dehnen zum Beispiel, weil
genau.
Entspannung gibt mehr Entspannung. Ne? Wie kann man so eine Störung quasi beheben oder eliminieren oder in diesen Flow reinkommen? Da gibt es ja auch bei den Motorsportlern ist es ja auch so, dass die diesen Flow nennen sie vielleicht noch ein bisschen anders, ist die Zone, der Flow. Das ist dann diese Phase, wenn sie im Auto sitzen. Wer den letzten Film, Formel 1 Film gesehen hat, gibt so eine Sequenz ganz zum Schluss, wo quasi der Fahrer im Cockpit über die Rennstrecke fliegt und dann so einen kleinen transzendalen Moment erlebt. Das ist ja so quasi der sogenannte Flow. Die Rennfahrer erfahren das oft als Auflösung von Zeit. Also die Wahrnehmung der Zeit löst sich auf oder kriegt eine andere Qualität. Es wird langsamer in dem Sinn. Und Rennfahrer verwenden zum Beispiel Atemübungen, dann auch Musik, auch Stille, bevor sie quasi ins Cockpit gehen, um sich in diese Zone einzulocken. Wie kann man das jetzt im Alltag machen? Eines wäre sicher gut, den Tag bewusst beginnend, vielleicht mit kurzer Dankbarkeit, dass man überhaupt atmen darf, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Grundsätzlich Dankbarkeit ist schon mal ein Gemisch, dass man diesen Liter dazu schütten kann und es schon mal positiv mit Positivität auffüllt.
Mhm.
Das tiefe Atmen ist gut, weil oft haben wir verlernt, im Alltagsstress zu atmen. Man atmet oft viel zu flach. Dadurch kommt auch der Sauerstoff nicht bis hin in die letzten Blutgefäße.
Mhm.
Nahrung ist ein wichtiger Punkt. Ernährt man sich natürlich nur mit künstlichen oder Fast Food, wie kann dann die Substanz sich glücklich fühlen? Ne? Es gibt ein Experiment, wenn man organisches Essen, Bio-Essen quasi erhöht, dann fühlt man sich automatisch besser, weil die chemische Struktur deines Körpers besser ist. Also es gibt mehrere Komponenten, an denen man arbeiten kann, sei es jetzt körperlich, sei es mental, aber auch meditativ.
Ja? Ich finde das ja insgesamt sehr spannend, weil mir fällt ja auf, auch zum Beispiel eben, so wie du es jetzt gesagt hast, Motorsportler machen das mit Atemübungen. Ich kenne es aus dem Klettersport, Skisport, überall. Ich kenne eigentlich keinen erfolgreichen Sportler, der sich eben nicht mit solchen Themen zum Beispiel auch auseinandersetzt. Auch sehr viele erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer machen sowas. Warum hat denn das bei uns aber immer noch so ein bisschen einen esoterischen Touch? Wenn ich jetzt zu jemandem sage, ich stehe in der Früh auf und ich meditiere 10 Minuten, dann wäre ich ganz komisch angeschaut bei einem Netzwerktreffen in der Regel, ja. Weil bei uns ist ganz üblich, man Business ist, da steht man zusammen, da trinkt man einen Spritzer oder ein Bier oder so irgendwas. Auch man isst einen Schweinsbraten oder sowas. Also auch diese Dinge, so wie du es jetzt gesagt hast, ein bisschen ein bewusstes Leben zu führen, ja, ist offensichtlich etwas, was eher schräg wahrgenommen wird, als wir als positiv. Ja. Oder genauso, wenn halt jemand sagt, er trinkt keinen Alkohol mehr, das ist ja bei uns in der Gesellschaft total... was ist mit dir los, so auf die Art. Ja. Und das ist ja eigentlich total verkehrt, weil all das zahlt ja ein auf Erfolg, Glück. Und Glück ist ja auch etwas, nach dem wir im Grunde, glaube ich, streben. Ja. Was läuft denn da falsch bei uns in der Gesellschaft, dass man eigentlich so aktiv dagegen arbeitet, glücklich und erfolgreich zu werden? Das ist ja total abstrus im Grunde.
Ich meine, ich kann nicht sagen, was da falsch läuft, aber ich glaube, wir sind einfach in gewissen Kulturkreisen so konditioniert, so aufgewachsen. Wenn ich auch sehe, welchen Stellenwert Alkohol bei uns hat. Ja, man wird quasi schon als Kind recht schnell an den Alkohol gewöhnt. Ja, zumindest bei uns in der Steiermark ist es schon so ein bisschen. Dass
in Tirol nicht viel anders. Und in Wien auch nicht, genau. Habe ich mitgemerkt.
Ich trinke jetzt auch keinen Alkohol mehr. Aber trotzdem, wenn man es so in mir konditioniert, ein festlicher Anlass mit einem Sekt oder mit einem Glas Wein, das ist in mir drinnen, ja. Das ist in mir so programmiert.
Genau.
Ich weiß aber, dass ich das nicht brauche, weil wenn ich meinen Körper frage, dann will er das eigentlich nicht, ja. Ich erinnere mich an ein Dunkelseminar, war ich 12 Tage im Dunkeln ohne Nahrung, ohne Programm. Also wir haben 4x1 Stunde Programm gehabt täglich. Der Rest der Zeit war deine. Also du verbringst dann 15 Stunden, 16 Stunden, also Schlaf musst du wegrechnen. Also insgesamt hast du 15 Stunden im Dunkeln mit dir alleine, ohne Ablenkung. Da geht natürlich viel durch den Kopf, weil das Einzige, was dich jetzt in diesem Moment unterhält, sind deine Gedanken. Nach 3 Tagen hören die Gedanken irgendwann einmal auf. Dann in den nächsten Tagen bis Tag 12 passieren eben andere Dinge, vielleicht mehr spirituellere Dinge. Aber was interessant war, als ich aus diesem Raum wieder ins Licht gegangen bin, war das Körperbewusstsein sehr hoch. Das heißt, man hat wirklich diese Essenz, diese Seele oder das Talent oder wie man das auch immer nennen möchte, gelebt. Man hat sich nicht selbst gesucht, denn man weiß, man ist dieses Ding, nennt man es Seele. Ja. Dann gibt es einen Körper und mit diesem Körper hatte ich eine sehr respektvolle Unterhaltung oder Dialog auf Augenhöhe. Und dann gab es noch oder gibt es noch das Gehirn, das Mind, quasi der Bordcomputer. Was ja auch interessant ist, in China heißt es Dianao heißt der Computer und Miao heißt das Gehirn, also elektrisches Gehirn und Gehirn. Und dieses Gehirn ist im Grunde nur Werkzeug. Aber wir haben es eben verlernt, und das meine ich jetzt nicht nur bei uns, sondern global, den Körper, das Körperbewusstsein zu halten oder zu haben und auch sich nicht dem Geist oder dem Denken unterwerfen, sondern immer wieder nach innen fragen, was will ich eigentlich? Ständig überschreibt das Gehirn eigentlich das, was ich will. Wir werden natürlich täglich damit trainiert, siehe Werbung. Man sieht etwas, das Gehirn suggeriert etwas, ich will es. Und das schickt natürlich die Impulse zum Körper und dann glaube ich, mein Körper will das essen, obwohl es nicht gesund ist. Bei mir war es so, wie ich da rausgekommen bin aus diesem Darkroom, sitze ich dann am Beach, weil das war eben in Asien, schöner Sandstrand. Dann sehe ich, den Rest der Leute trinken alle ein schönes Bier, kühles Bier. Und dann denke ich mir, das wäre jetzt wirklich guter, kühles nice. Bier auch. Ja? Also mein Kopf hat reagiert. Ja. Und dann der Körper hat sich schon dagegen gestellt, hat gesagt, niemals, ich will das nicht. Und habe aber trotzdem eins bestellt und habe es dann genommen und versucht zu trinken und der Körper hat sich geweigert. Ja. Einen Schluck habe ich geschafft und habe dann aufgehört. Ja. Da war mein Körper und mein Körper im Grunde so getuned, dass er sagt, nee, das brauche ich nicht, das will ich nicht. In dieser Zeit war es sehr spannend, weil der Körper mir immer gesagt hat, was er will. Mhm. Also ich habe nie überlegen müssen, was ich zu essen mir bestellen soll. Der Körper hat immer sofort gewusst, was er braucht. Und das Spannende war auch, in dieser Zeit war es mir konzeptionell nicht erklärbar, wie ein Doktor, also nichts gegen die Medizin, aber wenn man wirklich in sich lebt, wie ein Doktor deinen Körper besser kennen kann als dein Körper selbst. Im Grunde weiß dein Körper alles über deinen Körper. Nur haben wir verlernt, mit dem Körper zu sprechen. Und ich glaube, dieser mentale Noise, also diese mentale Störung ist eben in Europa sehr stark. Ich glaube, in Asien ist sie teilweise noch ein bisschen reduzierter, weil es doch noch alte philosophische Muster gibt, dass man doch eher in der Früh sein Ritual macht oder zum Tempel geht oder vielleicht eine kurze Meditation macht. Jedenfalls ist ein kurzes Ritual, eine Meditation am Morgen, 10 Minuten am Morgen und am Abend, sehr sinnvoll und auch bei den erfolgreichen Managern und auch Motorsportlern, die ich kennengelernt habe, die machen das alle.
Ja. Ich glaube auch, dass solche Rituale eben ganz wichtig sind. Ich bin auch sehr überzeugt davon, eben dieses bisschen in sich reinhören oder auch auf den Körper hören. Und wenn ihr halbwegs gesundes, bewusstes Leben führt, ich glaube, dann würde man wahrscheinlich sehr, sehr viel ersparen. Medizin ist ja auch so ein Thema. Wir sind halt sehr auf Symptombekämpfung reduziert, aber nicht auf die Ursachenbekämpfung. Ja. Wenn ich Kopfweh habe, schmeiße ich mir Tabletten ein. Ja. Wenn ich aber am Vortag vielleicht nicht 8 Bier getrunken hätte, dann hätte ich gar keinen Kopfweh. Ja. Es wäre ja relativ einfach, sage ich jetzt mal so überspitzt gesagt. David, bevor wir dann langsam zum Schluss kommen, so eine Sache, du hast schon einmal ganz kurz jetzt so angesprochen, nämlich Talent und Leidenschaft. Wenn man über sowas redet, du bist ja auch so ein bisschen der Meinung, oder auch ein Zitat von dir, das ich gefunden habe, ist so, Talent und Leidenschaft alleine reichen nicht, Präsenz entscheidet. Was bedeutet das konkret jetzt für uns?
Ja, das Wichtigste zum Beispiel im Motorsport ist, wenn man jetzt einen Rennfahrer hernimmt, man muss im Moment sein. Weil man nicht im Moment ist, verliert man das Rennen. Ganz, ganz kurz ausgesprochen. Zum Beispiel, man fährt, und das geht zum jeden Profisportler, er macht einen Fehler oder das Nebenauto jetzt in einem Autorennen berührt dein Auto, vielleicht schnelle Effekt oder Instinkt, du willst zurückkämpfen, dann kannst du das Rennen schon vergessen. Der beste Moment ist der, wenn du in diesem Moment dich sofort wieder auf das vor dir konzentrierst und die Ideallinie suchst. Wir machen im Leben oft den Fehler, dass man dann zurückschaut, was ist passiert, vielleicht sich beschwert, vielleicht Ursachen sucht, anstatt dass man jetzt eine Momentanbewertung macht und sagt, okay, wie komme ich jetzt wieder dorthin zum idealen Kurs? Man überlegt viel zu lange über das, was war oder das, was sein könnte, vergisst aber dann eigentlich den Moment, weil der Moment ist in dem Sinn alles, was man hat. Ja.
Da fällt mir ja ganz spontan ein, im Business, in Unternehmen ja sehr oft, irgendwas läuft falsch oder es ist irgendwas in die Hosen gegangen, wie man so schön sagt. Und das Erste, was passiert, jetzt müssen wir mal suchen, wem geben wir die Schuld? Und dem wird wahnsinnig viel Aufwand und Zeit geopfert, ja, anstatt zu suchen, gut, was ist jetzt die Lösung draus? Wie können wir es gut machen? Wie können wir es vielleicht dann in Zukunft aber verhindern, dass eben diese Fehler nicht mehr passieren? Ja? Sollten wir uns ganz fest auf die Fahnen heften, das mehr zu tun. Also wirklich da mehr in der Präsenz zu sein, mehr zu schauen, was ist jetzt passiert, weniger in der Vergangenheit, sondern zu schauen, was können wir dafür auch für die Zukunft lernen oder wie löse ich die Situation jetzt und nicht wem kann ich die Schuld dafür geben, dass wir jetzt in der Bredouille sitzen. Das kann ich dann vielleicht später immer noch machen in einem ruhigen Moment. Ja. Also dann sage, gut, und daraus lernen wir. Also dieser Lerneffekt ist ja auch dann etwas, glaube ich, was daraus resultiert, dass man in der Präsenz lebt.
Sagen wir so, dieser mentale Rückblick ist gut, daraus kann man lernen. Aber wenn man jetzt gerade von der Vergangenheit emotional quasi beeinflusst ist, weiß jeder, wenn man irgendeine E-Mail oder irgendeine Beschimpfung oder irgendwas kriegt, das einen innerlich aufwühlt und dann antwortet man in dieser Emotion, dann ist man nicht im Moment im Präsenz, ja, sondern man ist in der Vergangenheit. Ja. Und da macht man meistens einen Fehler. Und wenn man dann aber jetzt wieder diesen Stopp, dieses Stopp-Prozedere kurz macht und sagt, okay, jetzt fühle ich mal rein in mir, was ist eigentlich jetzt in diesem Moment da? Und dann antworte ich quasi aus dem Innern heraus, nicht emotional kodiert, dann ist das Ergebnis meist ein besseres. Ja.
Ich nehme an, um das geht es auch in deinem neuen Buch.
Genau.
Um solche Themen. Ja. Erzähl uns ein bisschen was. Das heißt, nur dass es die Hörerinnen und Hörer auch wissen, Mojo, die Superkraft der Seele. Und natürlich verlinkt man alles auch zu diesem Buch in unseren Shownotes, dass die Leute dann wissen, wo sie es auch besorgen können. Ihr glaubt, ihr habt im Februar die offizielle Präsentation, stimmt das?
Genau, am 25. Februar ist die Präsentation im Dahlia an der Maria-Hilfer-Straße.
Also für alle Hörerinnen und Hörer hinkommen, die Möglichkeit haben dort, ja. Aber jetzt erzähl uns ganz kurz noch, um was geht es in dem Buch und was ist so die Botschaft, die man daraus quasi mitnimmt?
Ja, begonnen hat das Buch eigentlich so, dass ich das vorherige Buch, also Focus on Now mit den Motorsportlern, übersetzen wollte auf Deutsch. Und mir dazu einen Verlag in Österreich suchte. Dieser Verlag hat mich dann kennengelernt und hat mich motiviert, ein Buch über meine Geschichte zu schreiben. Also im Motorsportbuch ist es ja eher so, dass ich 20 Champions interviewe und ihre Essenz quasi herausanalysiere und ein paar, sozusagen, Methoden gesucht habe oder gefunden habe. Und bei diesem neuen Buch ist es so ein bisschen ein Rückblick auf die unterschiedlichen Erlebnisse in China, Begegnungen mit Menschen, aber immer wieder unter dem Aspekt von Moyo. Und Moyo kommt aus afrikanischem Swahili, heißt Herz, hat aber eine zweite Bedeutung von Liebe, Gefühl, Authentizität, aber auch Mut. Das sind alles schöne Qualitäten, die man eigentlich braucht, um sein Leben auch positiv zu leben. So Moja vergleiche ich auch mit der inneren Essenz in jedem Menschen. In jeder Geschichte, es sind 22 Geschichten in dem Buch, in jeder Geschichte gibt es quasi einen Moja-Moment, der vielleicht vielen Lesern dann auch bekannt vorkommt, weil man eine ähnliche Geschichte vielleicht erlebt hat. Grundsätzlich geht es eben darum, immer eine Botschaft auch zu erkennen. wenn mir etwas passiert oder wenn mir etwas begegnet in diesem Leben, hat das meistens einen Grund. Mhm. Unter dem Aspekt Zufall, es fällt mir zu. Es gibt keinen Zufälle quasi komplett mir nicht bestimmend. Es hat alles einen größeren Sinn. Und zum Schluss im Buch gibt es dann auch noch 8 Methoden und einen quasi, ich nenne den Moyo-Code. Der Moyo-Code ist quasi, Potenzial ist das Talent oder die Essenz minus der Störung. Und die 8 Methoden sind Methoden, um diese Störung zu reduzieren. Mhm. Und Moyo habe ich dann auch, dem Wort bin ich schon 2009 begegnet. Und irgendwann bin ich mal drauf gekommen, das ist eigentlich schön, Moment of your own. Also dein Moment.
Sehr schön, sehr schön. Ja, David, dann glaube ich, haben wir dieses Thema jetzt auch wirklich einmal sehr gut umrundet und sind jetzt hoffentlich auch ein bisschen schlauer, wenn es darum geht, uns selber ein bisschen mehr im Moment zu halten und mehr positiv in dieses Literglas zu füllen und nicht so viel Angst drinnen zu lassen und die Angst rauskippen, positive Emotionen rein und es geht uns dann besser und dann sind wir auch glücklicher und erfolgreicher, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Wenn du noch sagst Angst, ja, wir leben ja doch in einer sehr spannenden Zeit, wo Angst natürlich seit unserer Covid-Zeit uns umgibt und da ist es vielleicht auch, ich habe da mal einen schönen Vergleich gesehen, das ist so, wenn man die Nachrichten hört oder den Fernseher aufdreht, dann ist es wie so eine dunkle Wolke, die uns dann umhüllt und unser Glas dann quasi auch mit Angst befüllt. Da ist es auch ein gutes Ding, das man machen kann, sich einfach weniger mit diesen Dingen zu beschäftigen, sondern mit guten Dingen beschäftigen. Unsere Medien sind leider vermehrt eher angstgetrieben als positiv getrieben. Aber es gibt auch die schönen Mitteilungen, auf die man vielleicht dann auch mehr Wert legt und mehr diskutiert als über die anderen Dinge.
Bin ich ganz bei dir, David. Ich glaube, danach kann eigentlich gar nicht mehr viel kommen. Fokussieren wir uns auf die positiven Dinge im Leben, weil ich glaube, das ist ja auch so etwas, ein bisschen fast wie eine self-fulfilling prophecy. Ja? Wenn ich immer nur ans Negative denke, dann wird man auch eher Negatives erfahren. Und wenn man ein bisschen positiv, vielleicht sogar manchmal ein bisschen naiv durchs Leben geht, dann geht es einem eigentlich am Ende des Tages besser. Und das ist ja eigentlich, was sich wahrscheinlich schon jeder wünscht, dass es einem einfach gut geht.
Vielleicht noch ein Abschluss in das Anekdote von Motorsport.
Ja.
Beim Motorsport ist Vertrauen ganz wichtig. Und ein Motorsportler muss, also ein Rennfahrer, der muss vor dem Rennen im Grunde seinen Sieg sehen. Das heißt, er umgibt sich eigentlich nur mit dieser Energie des Sieges. Das sind dann aus meiner Sicht so kleine Pfeile in den Zellen, die alle in eine Richtung zeigen. Gibt es jetzt aber Zweifel und sage, ah, vielleicht kann das nicht gewinnen, dann ist die Chance auf den Sieg schon ziemlich dahin, weil es eben einen anderen Rennfahrer gibt, der 100% weiß, er wird das gewinnen. Und interessanterweise habe ich zwei MotoGP-Legenden interviewt. Einen davon war Kenny Roberts, der diese Kniefall quasi erfunden hat, das erste Mal probiert hat. Und er sowie ein anderer, die waren immer 100% überzeugt, also 100% Trust, 100% Vertrauen in ihr Talent, in ihr Gewinnen und haben eigentlich nur den Sieg gesehen und sind damit auch sehr erfolgreich geworden. Ja. Mhm. Sie haben dieses Literglas mit 0% Zweifel gefüllt.
Ja, ich glaube, das ist um und auf. Und weil du das jetzt sagst, in dem Verlag, in dem dein Buch erscheint, da hat die Lara Wadlau, die Segel-Olympiasiegerin, ja auch ein Buch veröffentlicht, Segel des Lebens, und die beschreibt genau das. Ja? Also wenn dieser Erfolg bei den Olympischen Spielen, dieser Fokus, auch wenn die erste Wettfahrt komplett in die Hosen gegangen ist, darauf zu vertrauen, ich bin gut genug, das locker noch zu, also locker, aber ich bin gut genug, das zu gewinnen. Und sie beschreibt es auch, ich glaube, sie stellt sich dann jeden Tag in der Früh vor einen Spiegel und sagt sich das selber ins Gesicht. Du bist die Beste, ja, du kannst das. Und ich glaube, das macht was mit einem, wenn man selber überzeugt ist, das zu tun. David, Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war wirklich super spannend heute für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, dass sich viele inspirieren lassen jetzt und da ein bisschen was überdenken an ihren auch täglichen Ritualen und am Mindset einfach ein bisschen zu arbeiten und sich weniger mit Zweifeln zu plagen und mehr Opportunities zu sehen und positiv und vertrauensvoll auch in die Zukunft und ins Leben zu gehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ich würde mir wünschen, dass, wenn es euch gefallen hat, dass uns eine Bewertung dalasst, dass uns weiterempfehlt, dass uns abonniert und dass auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und, was wir immer sagen, bleibt erfolgreich.
Vielen Dank, Sascha. Hat mir viel Spaß gemacht und wünsche dir viel Erfolg weiterhin.
Danke.